So, ich habe nochmal zur Einstimmung auf dieses Gespräch, auf das ich mich sehr freue, die erste Fehlfarbenplatte gehört. Die Monarchie und Alltag, weil ich finde, es gibt keine Platte, die so gut, glaube ich, zumindest diese Zeit beschreibt, um die es heute in unserem Gespräch geht. Lieber Stefan Laurin, ich freue mich, dass du wieder mein Gast bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich finde, dass Monarchie und Alltag ist eine der besten deutschsprachigen, wenn nicht die beste deutschsprachige Platte überhaupt.
Also auf jeden Fall ist es die beste deutschsprachige Post-Punk-Platte tatsächlich. Ja. Und es ist eine der besten deutschen Platten auch tatsächlich. Ja, genial, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, die einzige Fehlfarbenplatte, die ich wirklich richtig gut finde. Danach kam ja noch welche mit einem anderen Sänger dann. Ja, und dann Peter Hein kam ja irgendwann nochmal zurück. Und das ist alles nicht mehr so nah. Aber diese Monarchie und Alltag ist eine ganz, ganz großartige Platte von Anfang bis Ende. Nur Hits drauf. Und die kam 1980 raus und spiegelte auch das Lebensgefühl wieder, über das wir uns heute unterhalten wollen. Stefan, in dem Jahr warst du ein junger Mann. Falls irgendwer dich nicht kennen sollte, ich denke aber die meisten meiner Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist.
Ich war 15.
15, ja. Ja, falls irgendwer dich noch ganz kurz, nochmal kurz zur Vorstellung, falls irgendwer dich nicht kennen sollte, du warst hier auch schon mal letztes Jahr zu Gast, ungefähr auch so selbe Zeit, war nur Februar, glaube ich. Du bist Mitbegründer und Mitherausgeber des Roberone-Blogs, du bist Buchautor und Publizist und hast auch eine bewegte Vergangenheit. Wir haben uns da auch schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Du warst ja so New Waver in der Zeit, so Ende 70er, Anfang der 80er. Warst aber auch in Frankfurt dabei, Stadtbahn West, der erste schwarze Block, den es gab, am 1. Mai 1980. Und ich habe einen älteren Artikel von dir von 2010 gefunden, vor einiger Zeit, über der heißt 1980 die vergessene Rebellion, weil 1980 tatsächlich eine westeuropäische Jugendrevolte ausbrach, ganz berühmt, Zürich brennt. Über den Film reden wir vielleicht gleich auch nochmal, oder über das, was die sogenannten Züricher Opernhauskrawalle in Amsterdam, die Kraker-Bewegung, West-Berlin, Hausbesetzung. Es gab überall, lag irgendwas in der Luft. Bremen 1980, das Gelöbnis mit der anschließenden Megarandale. Ich habe mich sehr früh damit schon auseinandergesetzt, weil ich auch aus der autonomen Szene komme. Und da war es halt, 2003 kam ein Buch raus, Autonome in Bewegung. Es war mal auf dem Index, mittlerweile kann man das legal wieder kaufen. Es ist eine History der autonomen Szene von 1980 an bis 2003, bis das rauskam. Ich habe es 2004 gelesen. Da geht es natürlich viel um diese Zeit der frühen 80er Jahre, als sich nämlich aus dieser Jugendrevolte heraus, aber nicht nur, eben dann auch die autonome Linke, die heute so kaum noch existent ist, herausbildete. Und darum geht es auch in dem Artikel, den du geschrieben hast. Ich verlinke den natürlich. Ich zitiere mal kurz. 1980, die vergessene Rebellion heißt der. Ich zitiere dich mal, was du am 16. Mai 2010 geschrieben hast. Und zwar, die Ausgabe des Stern erschien im April 1980. Auf dem Titel war ein Jugendlicher zu sehen und im Inneren des Heftes machte man sich daran, den Lesern die Jugend zu erklären. Sie sei fragmentiert, es gäbe Dutzende verschiedene Grüppchen. Popper, Punker, Gruftis, Alternative und noch viel mehr. Popper gibt's heute gar nicht mehr. War, glaube ich, Mitte der 80er schon wieder verschwunden. Die meisten hätten allerdings eines gemeinsam. Sie seien weitgehend unpolitisch, von Rebellion keine Spur, mehr oder weniger gut gestylte Individualisten. Wie sehr der Stern mit seiner Beurteilung der damaligen Jugend daneben lag, sollte schon wenige Wochen später klar werden. 1980, das war der Beginn von Jugendunruhen, von militanten Demonstrationen, die sich bis in die Mitte der 80er Jahre ziehen sollten. Ich habe gerade schon so ein paar Sachen genannt, die da losbrachen. Ja. Wie hast denn du das erlebt? Also du schreibst in dem Artikel eigentlich auch aus einer Perspektive von jemandem, der das miterlebt hat und auch mit dabei war, ne?
Ja, ich war in den späten 70er Jahren in meiner Schule, in der Antifa-AG, die es in meiner Schule gab, und einer AG Demokratisches Volkslied, wo man im Prinzip dann die Internationale und Bella Ciao und
alles. Das klingt sehr nach Kommunistischer Bund oder sowas.
Dass ich, im Kern war derjenige, der diese AG an unserer Schule machte, war tatsächlich im Kommunistischen Bund. Mhm. Da war wirklich im KB und hatte dann auch Kontakte zu den frühen Grünen, die in Hessen damals Grüne Liste Hessen hießen. Also die Grünen gab es noch nicht. Mhm. Und das ist ja so, dass der KB schon eine der Gruppen war, die zu den Wurzeln der Grünen dann später gehörten. So, also dann, ich glaube, dann in Hamburg war das dann Gruppe Z und so. Ich verwechsel immer Hamburg mit Bremen auch gerne.
Ja.
Von da an war ich dann schon in so einem linken Umfeld, was aber auch damals, muss man sagen, normal war. Also an so einem Gymnasium in Frankfurt, ich war in der Karl-Schurz-Schule, waren eigentlich alle links. Aber das war einfach so die Grundstimmung. Also es war nicht, es hatte nicht viel mit irgendwelchen Aktivitäten zu tun. Die Leute waren alle irgendwie links. Ich glaube, das ist ein Großteil der Generation bis heute. Ich erinnere mich, dass wir mal in der Klasse so eine Wahl hatten, also so im Politikunterricht oder so. Und da haben, glaube ich, über 30% die Grünen gewählt. Ich glaube, das hat diese Alterskohorte dann durchgängig gemacht.
Ja, ich glaube, das ist bis heute in vielen.
Das ist dann einfach
nicht aus.
In dieser Generation, der ist es dann, glaube ich, einfach durchgängig. Und da waren wir 14. So, und da war das so schon.
Hast du denn, also das, es gibt natürlich so verschiedene. Nee, oder nochmal einen Schritt zurück. Also wir reden ja über eine Zeit, so Ende der 70er Jahre. Ja. 1977, die RAF-Offensive, ne, Buback und Ponto, Schleier-Entführung, Landshut-Entführung, dann die Selbstmorde in Stammheim. Das war ja damals also die Eskalation hat da wirklich ungeahnte Ausmaß genommen, hat eine Staatskrise hervorgerufen und die radikale Linke hat da eigentlich so, wenn man so will, es ist ja militärisch gesprochen, eine grandiose Niederlage erlebt. So. Und da hat sich dann ja so ein neues Milieu herausgebildet. Aber wenn man nochmal über diese Zeit spricht, also retrospektiv heißt immer, ja, die bleiernde Zeit, diese Jahre, das wirkte so Paranoia an allen Ecken. Es gibt so Songs auch, die so ein bisschen später rauskamen, wie Computerschaf von Abwärts beispielsweise. Der Song spiegelt das, glaube ich, auch ganz gut wieder. Oder auch frühe Songs von Slime oder so, die diese so ein fast schon eine Endzeitstimmung kommt darüber, so in der BRD der späten 70er Jahre.
Ja, es kommt ja, glaube ich, vieles zusammen. Das hat auch was mit der Entstehung von, oder das war auch, glaube ich, ursächlich mit für die Entstehung des Punks. Also nach also 73, 74 war das Wirtschaftswachstum in Deutschland endgültig vorbei. Das war diese Nachkriegsära mit einem nie gekannten Wohlstand und das war vorbei. Und von da an ging es wirklich bergab, auch wirtschaftlich. Also man muss das auch sehen, bei die Jahrgänge, die damals jung waren, wurden einfach groß mit in gewissen Mangel. Also ich habe Schulklassen erlebt mit über 40 Kindern. Diejenigen, die eine Lehre machen wollten, es gab Schwierigkeiten, Lehrstellen zu kriegen. Die Unis waren überfüllt. Also vieles, was Leute, die heute 18 oder 20 sind, so in der Form nicht mehr erleben. Wir waren einfach zu viele. Also ich gehöre zum Jahrgang 64. Das ist der größte Nachkriegsjahrgang. Mhm. Das war einfach so eine Welle, die hörte dann auf, weil dann auf einmal die Pille da war. Ne? Mhm. Aber wir waren irgendwie einfach zu viele. So, und entsprechend war es, ich habe auch an der Uni irgendwie, wir haben in Hörsälen gesessen, hinter der Tür, weil es keinen Platz gab. Das ist heute alles entspannter, heute sind auch die Schulklassen kleiner, meines Wissens nach oder so. Ja. Einfach zu viele und damit kam auch niemand klar. Gleichzeitig setzte ein wirtschaftlicher Abstieg ein, das heißt, es gab wirklich vergleichsweise wenig Grund für Optimismus. Das muss man auch so sehen. Dann kam eben alles zusammen. Also auch dann so eine sicherlich Hineinsteigerung von dem Gefühl, in einer repressiven Gesellschaft zu leben, was dann natürlich bei Jugendlichen mit einem gewissen Hang, sich in Dinge hineinzusteigern, dann nochmal dem Affen Zucker gibt.
Ja.
Und was die radikale Linke betrifft, die ja immer sehr, sehr facettenreich war, gehörte ich damals zu einem sehr, sehr kleinen Teil. Also ich war kein Autonomer, ich war Anarchist. Also ich habe Bakunin gelesen, ich habe Nestor Machno gelesen, ich hab Kropotkin gelesen, ich habe von Hans Magnus Enzensberger der kurze Sommer der Anarchie über der Rutti und die spanischen Anarchisten gelesen.
Klassiker.
Also das war meins. Und damit war man natürlich in Frankfurt, einer Stadt, die von so Irrsinnigen wie dem Kommunistischen Bund Westdeutschlands und verschiedenen KPD-Gruppen, war das erstmal sehr, sehr klein und sehr wenig oder so. Also das war, man hatte da schon so auch innerhalb dieses Milieus einen absoluten Minderheitenstatus. Also bis zum 1. Mai 1980, muss man sagen, wo man dann verwundert feststellte, dass es davon ein paar hundert gibt.
Also das ist natürlich nicht abgesprochen gewesen, dass es gleichzeitig im selben Jahr tatsächlich so verschiedene Aktionen passiert sind, weswegen man dann tatsächlich so sprach über dieses Jahr der Jugendrevolte, Jugendkrawalle 1980. So. Wobei man auch dazu sagen muss, dass es heute eigentlich weitestgehend in Vergessenheit geraten. Also es gibt keine oder so gut wie gar keine Publikation. Im Gegensatz zu 68 als Protestjahr, das ist ja wirklich total gut erforscht. Da ist ja unzählige Bücher von Wolfgang Krauser, über Götz Ali bis hin zu Klaus Teweleit und so weiter. Alle haben dazu irgendwas geschrieben, vor allem auch über die Zeit dann danach, RAF und so weiter. Aber das, was so Ende der 70er, Anfang der 80er passierte, das ist kaum dokumentiert. Also es gibt, wie gesagt, in dem autonomen Bewegungsbuch ist es mit drin. Es gab damals, glaube ich, jetzt auch ein Kursbuch. Dann gibt es den Artikel von dir. Und ja, so, das war es aber im Großen und Ganzen. Also ich habe 2006 diesen Zürich-Brennfilm gesehen. Der kursierte so in der autonomen Szene, so auf gebrannten DVDs oder CDRs oder so. Oder auf VHS-Kassette. Da habe ich den mal geguckt. Da war das aber auch schon über 20 Jahre, 26 Jahre her. Das war zumindest, wurde das aber so tradiert. Also genau wie die Räumung der Mainzer Straße war so Bremen 1980, die Krawalle beim Gelöbnis oder diese Zürich-Brennt-Opernhaus-Krawalle, das waren so Mythen in der autonomen Linken, die auch 25 Jahre später immer noch irgendwo eine gewisserweise eine Rolle gespielt haben. Aber außerhalb dessen wusste, das konnte sich niemand mehr daran erinnern, im Gegensatz zu 68, was wirklich jeder immer noch kennt. So, also, ja, genau.
Ja, es ist eine Generation, die wenig geschrieben hat. Es ist auch eine Generation, glaube ich, die wenig Einfluss hatte. Also man muss ja sehen, dass viele 68er dann im Medienbereich, im Hochschulbereich auch durchaus als bewusst als Kohorte mit dem Marsch durch die Institutionen und so halt so einen gewissen Weg gegangen sind. Mhm. Glaube ich, aus der Kohorte halt eben nicht in dem Maße der Fall. Und vielleicht hatte das auch gar nicht so eine identitätsbildende Geschichte. Also ich glaube, also 68 war zumindest im akademischen Bereich die erste dieser Jugendbewegungen. Aber es gibt noch eine, die vollkommen vergessen ist. Das sind die Halbstarken in 50er Jahren, wo Studenten Ordner waren, um Arbeiterkids im Kino zu verprügeln, wenn die beim Bill Haley-Film aufgestanden sind. Mhm. Also da gab es ja auch was noch mehr in Vergessenheit geraten ist. Also ich habe mal versucht, was über die Halbstarken, oder ich habe mal was über die Halbstarken geschrieben. Da ist die Quellenlage grauenhaft.
Mhm, stimmt. Es gibt diesen Film, die Halbstarken.
Es gibt den Film Die Halbstarken, das war damals eine große Sache. Genau. Und was Die Halbstarken besonders auszeichnete, ist, es war eine proletarische Jugendbewegung. Mhm. Also mein vor kurzem verstorbener Lieblingsonkel Manfred war dabei mit ich weiß, ich habe dem irgendwo mal nur eine Kassette, ich habe einen Walkman, dann wollte Onkel Manfred wissen, was für Musik ich höre. Und dann da waren so Punk-Sachen drauf und ich zeigte das Onkel Manfred und ich ging davon aus, dass der Tod umfällt. Mhm. Nahm den Kopfhörer ab und sagte, habe ich auch früher gehört, was genauso klang. Und ich dachte, das gibt's nicht. Dann habe ich mir das angehört, ja, das stimmte.
Mhm. Aber das Interessante ist, wenn du das ansprichst mit die Halbstarken, sogenannten Halbstarken, dass das eher so ein proletarisches Milieu war, die 68er, studentisches Milieu, auch wenn sie sich immer redlich drum bemüht haben, um so Heimkinder und proletarische Jugend, aber so richtig geklar, also die Wortführer kamen alle aus der, es waren alles Bürgerkinder. So. Ja. Und teilweise sehr gut situiert, weil Ulrike Meinhof beispielsweise, die eigentlich ja zur linken Schickerie an Hamburg gehörte, als Ehefrau des Konkretherausgebers, galt ja auch so als Edelfeder. Genau, und die 1980er Protestjugend, wie war das? Also das finde ich nämlich so interessant, wie das so gleichzeitig verschiedene Ereignisse dazu geführt haben, dass man tatsächlich auch, wenn man so alte Spiegel- oder Stern-Cover oder auch so Artikel, die sind da teilweise online noch einsehbar, wenn man die so liest, da wurde damals wirklich schon gesprochen von Jugendrevolte 1980, 81, ja. So Jugendkrawalle und so weiter, dass das so zeitgleich passierte. Und was war das für ein Milieu, aus dem sich das so gespeist hat eigentlich?
Also kannst du da überhaupt so eine... Lass nur über Frankfurt sagen, das waren Gymnasiasten, schon weniger Studenten. Es war ungeheuer jung. Mhm. Also es waren wirklich Mittelstufe, Oberstufe. Es waren nach meiner Erinnerung eine überschaubare Anzahl an Studenten bei. Also es waren wirklich Teenager, größtenteils. Also ich habe jetzt keine empirische Studie darüber, aber wenn ich mir angucke, so hatte ich nicht das Gefühl, dass da jetzt Studenten so ungeheuer groß an Menge waren, sondern das waren eigentlich eher noch jüngere Leute. Also wirklich, ja. Aber dann in der Regel vom Gymnasium kommt oder so, waren das so nach meiner Erinnerung 15, 16, 17, 18. Dass da so Mitte 20er waren. Es gab auch keinen theoretischen Überbau.
Also was hat auch, genau, das ist nämlich auch interessant, dass ich
das schon... Es gab auch keine Führungspersönlichkeiten. Ich wüsste nicht, dass jemand wie Rudi Dutschke oder sowas gegeben hätte oder Kral oder was es alles gab oder so. Also das war halt komplett ohne jede Führung und das war halt deutlich diffuser. Was ich aber damals als sehr angenehm empfand, dass man halt nicht solche Heroen hatte. Das war eigentlich nicht.
Und es war ja teilweise auch eine Abgrenzung zu den 68ern, also die so als verstaubte, verkalkte Opas halt schon galten, obwohl das ja gerade mal 12 Jahre her war, ne? Als ich das so wirklich so auch mit Punk halt vermischte, also diese ja. Schilderung auch in diesem autonomen Bewegungsbuch, das ist wirklich so, dass sich Leute halt einfach explizit auch davon abgrenzen wollten, weil sie weil 68 war lange her, dann diese schrecklichen K-Gruppen auch, die es halt gab, mit denen man wirklich überhaupt nichts zu tun haben wollte, ja. Die aber eigentlich immer gesagt haben, so und so muss das laufen und dann wird das was mit dem Arbeiterkampf
die K-Gruppen, da ich ja jetzt ohnehin bei Anarchisten das war, die mochten wir schon aus ideologischen Gründen nicht, abgesehen davon, dass sie fürchterlich waren. Hm. Ich weiß, dass es zum Teil eine große Enttäuschung darüber gab. Also es gab auch die 68er, waren ja nicht alle dann irgendwann mal so autoritär. Es gab in Frankfurt die Spontis, also alles so um Joschka Fischer und Daniel Kronwendt. Und an der Hochschule hatten die dann die Sozialistische Hochschulinitiative und die hatten den Pflasterstrand. Und ich weiß, dass wir, einige, wie gesagt, das war ja nicht irgendwie so ein Kollektiv, schon sehr enttäuscht waren, dass die uns blöd fanden. Hm. Das muss man einfach mal schlicht sagen. Ich weiß, es gab so einen Pflasterstrand damals, da war so eine Lederjacke drauf mit einem Anarcho-Zeichen. Mhm. Da war da so ausschneiden und dranstecken oder sowas halt. Ne? Mhm. Und dass sie uns nicht ernst genommen haben. Also wir haben uns gedacht, okay, wir sind jetzt so die nächste Generation und die finden das cool. Mhm. Und dass sie das nicht taten, weiß ich, dass mein kleines 15-jähriges Herz schon enttäuschte.
Ja.
Aber ich bin damit fertig geworden.
Okay. Das ist schön. Was tatsächlich eine große Rolle spielte, und das will ich nämlich auch nochmal hier aus deinem Artikel nochmal zitieren, und zwar Hausbesetzungen standen im Zentrum des Protests. Bei vielen dieser Besetzungen ging es um den Erhalt preiswerten Wohnraums. Allein in Berlin waren zeitweilig über 100 Häuser besetzt. Aber etliche Besetzungen hatten auch das Ziel, autonome Zentren zu schaffen. Und dann nennst du so ein paar Beispiele. Stolberg in Köln gibt es, glaube ich, heute immer noch, ne?
Ja.
Dreisameck-Besetzung in Freiburg auch, große Nummer gewesen, Häusnerviertel in Bochum. Natürlich Hafenstraße ein bisschen später in Hamburg. Aber natürlich West-Berlin, Hausbesetzung. Also Hausbesetzung, das ist halt heute, ja, das wird immer noch so in diesen Resten der autonomen Szene so tradiert, aber das ist halt, also die Hochzeit der Hausbesetzerbewegung ist halt so seit den frühen 90ern, wo es das im Osten nach dem Fall der Mauer nochmal gab, ist das halt lange, lange vorbei. Ich kenne keine einzige Hausbesetzung, die nochmal irgendwie Glück hatte, außer im Gängeviertel in Hamburg vor, ist ja mittlerweile auch schon fast 20 Jahre her, als das besetzt wurde, ja. So glaube ich 2008 oder so, glaube ich. Ansonsten ist das halt einfach so, das ist so auch so ein Relikt der 80er, aber Anfang der 80er war das ein Riesending und Berlin ist das ja wahnsinnig schnell eskaliert, genau wie in Amsterdam.
Das war in den 70ern ein Riesending.
Stimmt, in den 70ern gab es das auch schon in Berlin und vor allem in Frankfurt. Ne?
Und vor allem in Frankfurt oder so, deswegen hat es das auch damals so verwundert, weil das waren jetzt wirklich 5-6 Jahre.
Mhm.
So, also diese Hausbesetzung in Frankfurt war in erster Hälfte der 70er. In den gleichen Stadtteilen, in denen wir dann waren, also das war dann halt Bockenheim vor allem, Entschuldigung, an der Uni. Mhm. Und also die Siesmeierstraße, Besetzung der Siesmeierstraße, Ulmstraße, Giolettstraße. Und das war eigentlich so, also in Frankfurt konnte man daran anknüpfen. Und das war ja wirklich 5 Jahre her erst, 5-6 Jahre. Das war ja nicht ewig, lag ja nicht Ewigkeiten zurück. Das war ja die erste Hälfte der 70er.
Ja, aber trotzdem diese Masse an Hausbesetzung, dass das wirklich so städteübergreifend auch stattfand, das fing ja erst wirklich 1980, 81 an, wo es darum ging, nicht nur Wohnraum zu schaffen, sondern eben auch selbstverwaltete
Jugendzentren. Ja, das war dann eher die Zeit oder so. Aber in Frankfurt konnte man sich halt schon sehr gut auf diese erste Hausbesetzerszene beziehen, die ja damals wirklich noch nicht mal zurücklag. Also man muss halt überlegen, man muss mal zurückrechnen. Das ist so, als ob es heute 2001 wäre. Ja. 2021 wäre, also das ist gerade vorbei. Und die ganzen Leute waren auch damals noch nicht berühmt. Joschka Fischer fuhr Taxi und hat in der Karl-Marx-Buchhandlung in der Jordanstraße Bücher verkauft. Also genau. Der war fernab davon, Minister zu werden. Oder
Also, aber der Hausbesetzung, also, wobei Frankfurt war Anfang der 80er dann nicht mehr so
groß. Nee, Frankfurt war extrem restriktiv. Also es gab etliche Besetzungen, die wurden in der Regel sehr schnell geräumt. Mhm. Dann gab es eine große, das war so ein Bahnwerk in Nied. Und das ist nicht geräumt worden, sondern das haben die Leute irgendwann mal aufgegeben, weil das im Suff-Junkies und sonst was irgendwann mal hatte da keiner mehr wohl mehr Bock, da zu sein und dann ist es zu Ende. Und das hat sich quasi selbst aufgegeben. Das war ein Lied, so ein Bahnwerk.
Ja. Ist das, ich hatte nämlich letzte Woche hatte ich den Falk Fatal zu Gast, ein Punkrock-Multitalent aus Wiesbaden, der auch vom Au in Frankfurt erzählt oder von der Au erzählt hat, die wohl auch Anfang der 80er besetzt wurde. Hattest du da irgendeinen Berührungspunkt dazu? Das kennst du gar nicht, okay.
Nee.
Ist ein Punkrock-Laden halt, ne? Kennt das auch nur von
Namen. Ich bin 1980 im Sommer nach Gladbeck.
Ach ja, stimmt, genau. Ja, gut. Aber du warst ja zum Beispiel am 1. Mai 1980 auf der Frankfurter Demo, wo es den schwarzen Blocker.
Das war einer der Gründe, warum meine Eltern mich danach aus Frankfurt weg haben.
Das ist ein Bild für den Jungen.
In 15 Jahren sind die Interventionsmöglichkeiten beschränkt.
Ja, das ist richtig, ja. Aber es gab ja zum Beispiel, das schreibst du auch in deinem Artikel, dass nämlich da zu der Zeit nämlich auch so die außerparlamentarische Linke um extrem heterogene Akteure erweitert wurde, nämlich die autonome Linke. Ja. Genau. Und es gab ja dann nach Frankfurt 1980, 1. Mai, da hatten wir auch das letzte Mal drüber gesprochen, gab es ja diesen ersten schwarzen Block. Da warst du mit dabei. War das schon so das klassische Auftreten? Schwarze Lederjacke, Motorradhelm und Springerstiefel?
Zum Springerstiefel nicht. Wenn man sich Fotos anguckt, nein, das war es nicht. Und das Schwarz hatte auch mit der schwarzen Lederjacke noch nichts zu tun, sondern das war am 1. Mai eine DGB-Demonstration. Mhm. Und DGB-Demonstrationen haben Blöcke. Also es gibt dann einen Block, damals noch ÖTV, einen IG Metall-Block. Mhm. Wo gab es einen Block der DKP? Es gab verschiedene Blöcke. Mhm. Dieser schwarze Block war nicht, weil die Leute schwarz angezogen waren, sondern weil es Anarchisten waren.
Mhm.
Das hat ja nichts mit der Kleidung zu tun.
Na gut, schwarz als
so, Fahne. Ja. Es gab diese Lederjacken, die wurden damals, die welche hatten, haben sie günstig auf dem Flohmarkt in Amsterdam gekauft.
Mhm.
Aber da war mit 15 auch nicht so einfach hinzukommen. Also ich hatte keine.
Mhm. Jetzt, wie gesagt, ganz witzig, am Ende des Artikels schreibst du ja, dass hier, warte mal kurz, wo ist es hier? Für ein paar Jahre gehörte die schwarze Lederjacke zur Demo-Ausstattung. Man kaufte sie damals in Amsterdam, genau. Es sollte lange dauern, bis sie durch Jack-Wolfskin-Jacken ersetzt wurde. Nicht unbedingt ein ästhetischer Fortschritt. Ja. Also ich gehörte auf jeden Fall zur Jack-Wolfskin-Outdoor-Jacken-Fraktion.
Ich habe hier natürlich eine schwarze Lederjacke. Das ist für mich ein Standardbekleidungsstück.
Also so lief halt keiner mehr rum. So 2005 lief niemand mehr so rum. Außer so die verkalkten Altautonomen, die immer von früher erzählen. Ja, damals Startbahn-West. Weiß 81 Startbahn-West, wie Bullen abgehauen sind. Also ja, Opa.
Ja, das war so. Und aber das hat dann auch viel mit Dingen zu tun, die, glaube ich, damals sehr fremd waren. Leder wurde ja auch abgelehnt. Das hat ja auch was mit aufkommendem Veganismus und sowas zu tun. Ne? Und das war 1980 vollkommen fremd. Ich weiß, dass der erste Mensch, den ich kennengelernt habe, auf irgendeiner Party in Dortmund in den 90ern, der kein Fleisch aß, ging ich fest davon aus, dass der magenkrank ist. Dass man jetzt freiwillig irgendwie sagt, ich will irgendwie kein Fleisch essen, das dachte mir, der arme Kerl ist irgendwie 25 und der Magen schon kaputt oder so. Das war mein erster Gedanke. Ich hatte Mitleid.
Ja, das war damals auch nicht hip. Vegetarismus.
So, das war mir, und vegan fand ich irgendwie, Das war für mich schon am Rand der psychischen Erkrankung. Also ich weiß, dass ein Freund und ich immer sagten, wenn wir Leute kennenlernten, die vegan waren, haben wir uns zurufen Ticker-Alarm, weil das war uns klar, dass Leute, die so komisch essen, haben irgendwie einen Schuss weg.
Okay.
Der Begriff war Ticker-Alarm.
Ja. Generell damals die Jugendsprache, die sogenannte Jugendsprache, also es ist ja, also wenn man das so 45 Jahre später sich mal so anschaut, dann hat das natürlich, also es ist halt oft natürlich so eine gewisse Komik, weil niemand redet mehr so. Also das ist ja
Das haben Jugendsprachen immer. Also ich weiß, dass die Leute, die ein paar Jahre älter als ich waren, irgendwie Groovy sagten Anfang der 70er, und das wäre mir im Leben nie aus dem Mund gekommen oder so.
Groovy.
Dann solche Dinge ändern sich halt oder so.
Genau, das ist auch nicht so. Aber hast du denn damals damals gab es noch kein Internet, keine Smartphones und so, man hat das natürlich mitbekommen, was anderswo passierte, halt durch Tagesschau gucken und durch Tageszeitungen lesen. Die Taz gründete sich übrigens auch in der Zeit, das muss man auch mal sagen. Ne? Ende
des Taz habe ich damals gelesen. Ich habe den Spiegel gelesen. Meine Eltern hatten noch die Frankfurter Rundschau. Also die habe ich dann zumindest bis Mitte 80 mitgekriegt.
Mhm.
Ja, und es gab den Pflasterstrand, also so Stadtmagazine, da stand halt schon was drin.
Aber hast du das so auch mitbekommen, was außerhalb von Frankfurt auch passiert ist?
Ja,
also,
das hat man mitbekommen.
Also genau, die Bremen, Gelöbniskrawalle, Zürich, Frankfurt.
Ja, das hat man alles vom Dreisameneck in Freiburg hat man mitbekommen.
Mhm.
Man hat irgendwann mal natürlich auch Berlin mitbekommen. Also auch schon, als ich noch in Frankfurt wohnte, dass in Berlin ganz viel passiert. Mhm. Und es sind auch Leute von Frankfurt nach Berlin gegangen.
Also war das so eine Aufbruchsstimmung? Also hattest du das Gefühl, das ist jetzt so, wie das ist jetzt was Geschichtemachendes? Wie, also gerade im jugendlichen Alter ist man oft sehr größenwahnsinnig und wenn man da noch ein Teil einer radikalen Minderheit ist, die sich jetzt
Nee,
den
also
Raum nimmt.
ich erinnere mich nicht. Also wie gesagt, ich kenne jetzt nicht so, also die Leute, die ich kannte, von denen hat keiner geglaubt, dass jetzt eine Revolution bevorsteht. Ich kannte niemanden, der das ernsthaft geglaubt hat oder so. Also da kenne ich keinen, der das geglaubt hat. So, es ging Leuten darum, so Freiräume zu erobern. Und aber dass man jetzt diesen Staat stürzen kann, kannte keinen, bestimmt gab es welche, aber ich kannte keinen, der das ernsthaft geglaubt hat.
Ja, glaubst du, also was glaubst du, was waren so die Gründe, warum sich das so auf einmal ab 1980 in so einer Heftigkeit entlud? Also wir hatten das natürlich vorhin schon, wo das Ende der Trente Glorieuse, also das Ende dieser glorreichen 30 Jahre,
Ja.
1975 lag ja schon ein bisschen zurück, ne? Ölkrise und so weiter. Und das lag ja schon ein bisschen zurück. Auch so, dass die Geburten langsam wieder zurückgingen, ja. Aber
Ordentlich zurück. Die waren, glaube ich, fast nur noch die Hälfte.
gut, aber was sind so trotzdem noch die Gründe? Also in West-Berlin zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, das West-Berlin 1980, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das damals aussah. Obwohl der Krieg auch schon ein paar Jahrzehnte zurücklag, sah es ja teilweise noch aus wie nach dem Krieg halt. Also total runtergekommene Häuser, wo man für 20 Mark Miete wohnen konnte, aber mit Klo auf dem Innenhof und so weiter, dass sie mit 15 anderen Leuten teilen musste.
Das
Dazu
war
gab es
schon.
aber gleichzeitig eine unglaubliche Wohnraumverknappung und diese Spekulations- und Bauskandale. Das war in Frankfurt ja nicht anders in den 70er Jahren. Also das sind sicherlich alles Gründe, warum auch Leute pragmatisch halt gedacht haben, gesagt haben, ja, scheiß drauf, irgendwie, dann nehmen wir uns den Wohnraum, oder? Also was glaubst du, was waren so die Gründe für warum das alles so passierte in den Jahren?
Ich glaube, Berlin hatte natürlich immer eine Sonderrolle, auf jeden Fall auch rechtlich ganz besonders vor der Wiedervereinigung. Da sind halt eben auch viele hin, die nicht zur Bundeswehr wollten. Und das zog halt eine bestimmte Szene an bundesweit. Das war in Frankfurt nicht so. Das war auch in Hamburg nicht so. Also da hat dann Berlin schon nochmal extra gezogen, glaube ich. Dann kam da dann auch sicherlich eher eine kritische Masse zustande als in anderen Städten. Ansonsten war das halt, glaube ich, es gab schon so ein Gefühl von Ernüchterung. Also man blickte nicht gerade optimistisch in die Zukunft. Das war ja auch so eins der Grundgefühle der ganzen Punk-Sache. Und ich glaube auch diese Idee, dass man vielleicht statt der Weltrevolution vielleicht ein kleines autonomes Zentrum haben wollte, ist auch von etwas geprägt, was diese Zeit auch musikalisch, das war dieses Do-it-yourself. Also dass man halt guckte, die Sachen selber zu regeln und gar nicht daran glaubte, dass man die gesamte Gesellschaft verändern kann. Also von dann fehlte dieser utopische Affekt. Der war in dem Maße, glaube ich, gar nicht mehr da.
Also was für die Autonomen immer so ausgezeichnet war, so dieses, ja, Politik der ersten Person und also es war halt sehr, ich will nicht sagen, ich fixiert, aber es war schon so, dass es so, es geht halt um, also man betreibt auch nicht unbedingt eine Agitation nach außen, was vor allem 68 passiert und vor allem diese schrecklichen K-Gruppen gemacht haben. Das ist klar, wenn du halt weißt, aufgrund des
Auch vollkommen
Dialektischen.
erfolglos, muss man auch.
Ja, natürlich. Natürlich vollkommen erfolglos. Also es gibt, ich habe so ein altes Buch nochmal von 1977, wie waren die Stärkste der Parteien? Das habe ich vor kurzem nochmal gelesen. Wie denn da halt irgendwie auch diese K-Grüppler dann da morgens dann da vor den Werkstoren da ihre Flugblätter verteilt haben mit KPDML oder KPDAO und KBW. Keine Arbeiter hat das interessiert. Niemanden hat das interessiert. Aber es musste so laufen. Also die Weltrevolution musste kommen aufgrund des historischen und dialektischen Materialismus. Es ging gar nicht
Also
anders.
das wüsste ich nicht, dass das jemand ernsthaft geglaubt hätte. Das heißt nicht, dass es diese Leute nicht gab, aber ich wüsste nicht, dass ich jemals einen kennengelernt
Ja, genau, das war ja so dieser in der autonomen Linken, weswegen wir auch damals wir, also das ist bei mir auch schon lange her, aber das ist so, warum man das abgelehnt hat, diese Parteikommunisten und diese ganzen peinlichen Truppen wie SDJ und SAV und Linksruck und was da alles gab und auch diese DKP und OPAS und NLPD, weil das Dogmatiker waren. Wir waren diejenigen, oder die autonome Szene zeichnete sich ja durchaus, dass man halt, man zieht sich zurück in sein Szene-Ghetto und dann gelten dort Regeln, die niemand anderes versteht und es geht halt darum, Freiräume zu erkämpfen. Wenn ich den hab, dann richtet man sich, wohlig igelt man sich so ein.
Ich war jetzt nicht so vollkommen undogmatisch. Also ich
Ja.
hatte irgendwie,
Dogmatisch ist man
ich hatte halt die
trotzdem.
ganzen anarchistischen Klassiker gelesen und habe es von da aus beurteilt.
Ja.
So, also ich habe Ich wollte halt in keiner kommunistischen, also ich wollte halt nicht mit Marxisten, Leninisten was zu tun haben, weil mir komplett klar war, dass das irgendwie in brutale Diktaturen führte. Was man ja auch wusste. Das war ja keine großartige Erkenntnis. Die großartige Erkenntnis war die von Bakunin: Macht den tapfersten aller Revolutionäre zum Führer und alsbald wird er schlimmer sein als der Zar. Mhm. Das stimmte einfach. Das stimmt bis heute. Also wenn du Macht gibst, werden sie ausnutzen oder so halt. Ne? Deswegen muss Macht ja in irgendeiner Form eingeschränkt sein. Und von da an war ich natürlich diesen Milieus immer extrem misstrauisch gegenüber. Das heißt aber nicht, dass ich keine Ideologie hatte oder so. Also ich war schon überzeugter Anarchist aber ich sah jetzt keine direkte Möglichkeit, dass das jetzt passieren wird. Mhm. Ich sah da auch keine Notwendigkeit drin, dass das jetzt so ein historischer Automatismus ist, dass das jetzt kommt oder so. Also da waren die Leute, die ich kannte, eigentlich alle sehr pessimistisch. Das heißt, pessimistisch, wir wussten das war uns klar, dass wir jetzt nicht zu der Siegergruppe gehören.
Mhm. Hast du denn, du bist ja 1980 dann, ja, musstest du ja aus Frankfurt wegziehen dann, ja, ins Ruhrgebiet, dann nach Gladbeck, da war wahrscheinlich ein bisschen weniger los als in Frankfurt.
Ja, da hat man aber auch geguckt, im Jugendzentrum sowas zu organisieren, Bücher zusammenzulesen. Wir haben als dann das Kommen in Nürnberg, ich glaube, geräumt wurde, ne?
Ja, das ist die Massenfestnahme.
Da haben wir mit ein paar Leuten halt den Eingang zum Rathaus blockiert und sowas. Also wir haben schon geguckt, auch ein paar Sachen zu machen. Natürlich alles auf einem viel, viel niedrigeren Niveau als in Städten wie Gladbeck und dann Frankfurt. Dann hörte das auch irgendwann mal aus. Dann wuchs es sich auch aus. Also 83 habe ich dann angefangen, in einer Band zu spielen. Mhm. Zu schreiben und dann wurde das alles wichtiger. So, dann kam auch die große Jugendliebe und dann dachte man, hey, jetzt mache ich doch Abitur richtig und so. Also dann, das war halt einmal auch so eine Jugendphase, die dann halt irgendwann mal zu Ende war. Wenn was übrig geblieben ist davon, das ist es, dann ist es ein großes Misstrauen gegenüber Staat, keine große Begeisterung für Macht. Mhm. Und das hat dann natürlich heute eher mit so Dingen zu tun, dass ich schon möchte, dass man mir jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass der, also ich glaube nicht mehr daran, dass man ohne Staat auskommen kann. Das halte ich für vollkommenen Quatsch oder so mittlerweile. Aber ich möchte nicht viel Staat, sondern eigentlich möglichst wenig. Und der soll mich möglichst in Ruhe lassen.
Ja, das ist ja eigentlich im Prinzip.
Also der,
genau.
Also.
Ja, genau, also das ist ja eigentlich eine klassisch liberale Position, die aber auch innerhalb der linkslibertären Strömung, wozu halt die autonome Linke halt gehörte oder gehört, sehr verbreitet ist. Also ja, eben diese selbstverwaltet und der Staat soll sich bitte möglichst raushalten und wir regeln das untereinander. So, also
ja. Also dieses Blog zum Beispiel hat, obwohl es durchaus mal vor Jahren irgendwie durch die Blume Angebote gab, noch nie einen Cent staatlicher Gelder beantragt,
ja,
bei irgendeinem Förderprogramm mitgenommen, sich auf irgendwas beworben.
Dann ist das vielleicht das anarchistische Erbe.
Und das wird auch nie passieren.
Ja, dann ist das vielleicht das anarchistische Erbe, weil das ist so, genau, das wäre nämlich auch meine Frage noch, was glaubst du denn, was so, abseits davon, dass es halt keine wirklichen Publikationen über diese Zeit gibt, obwohl so ein paar Dokumente gibt es noch, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, aber was glaubst du, was ist das Erbe dieser Zeit?
Gar nichts.
Gar nichts?
Nein, ich glaube, es gibt sicherlich ein paar Zentren, die aus der Zeit überlebt haben, die aber dann auch ihren eigenen Weg gegangen sind, damit auch nichts mehr zu tun haben, auch personell schon längst nicht mehr, die alle in der Regel in festen Förderstrukturen sind. Und ich glaube, davon ist schlicht nichts übrig geblieben. Das muss man einfach so sehen. Also es gibt auch viel, es gibt auch nicht so ein großes Scheitern, weil es kein großes Programm gab. Also man kann jetzt nicht so, wenn man jetzt den KBW hatte und sagte so, wir wollten jetzt den Maoismus in Deutschland einführen, dann kann man immer die Frage stellen, mit dem Maoismus nicht so geklappt in Deutschland.
Ja, schade, Mensch.
Aber wie gesagt, wir hatten dieses utopische Element gar nicht und von da an konnte man auch so gesehen nicht scheitern. Und ich glaube, ein Problem ist auch, dass die 68er einfach auch unvorstellbar jung damals noch waren. Das heißt, wir zum Teil dann wirklich Jugendliche. Das heißt, man kam da publizistisch auch gar nicht an. Man hat es aber auch nie versucht. Also ich Ist ja kein Zufall, dass der Artikel 2010 entstanden ist und ich weiß noch, wie er entstanden ist. An einem Tag, als wir auf den Ruhrbaron, glaube ich, keinen Text hatten und ich das Gefühl hatte, irgendwas muss ich jetzt mal schreiben, kam mir die Idee, das zu machen. Ich hatte nicht jahrelang vorher das Gefühl, das muss jetzt mal jemand machen oder so, sondern von da an ist das, glaube ich, nichts von übrig geblieben. Und es hatte, glaube ich, auch nie diesen geschichtsprägenden Anspruch. Also das muss man einfach so sehen. Das ist, glaube ich, ich finde das jetzt auch nicht bedauerlich oder so, dass ich sage, mein Gott.
Ja, das ist, also was auch so typisch ist, auch so für diese sich damals entwickelnde neue linke Strömung, dass man halt eben einfach nicht so publikationsfreudig war, weil ja diese theoretischen Debatten auch einfach fehlten, wie sie halt eben 68 eben an Universitäten stattfanden, wo sich Kral dann mit dem Weiberrat des SDS gestritten hat und so weiter. Und Dutschke hochtheoretische Pamphlete ausgearbeitet hat mit hier Bernd Rabehl und diesen ganzen Mitstreitern. Das waren ja alles sehr, sehr theorieaffine Leute, die auch älter waren, die wahnsinnig viel gelesen haben. Und das fehlte halt, diese Publikationsfreudigkeit fehlte. Es gab ja diese Kursbücher, da gab es ja wesentlich viele.
Man muss auch sehen, zum Beispiel, die Leute, mit denen ich rumhing, die waren 14, 15 und 16.
Ja, was schreibst du da groß?
In dem Alter ist es ein bisschen schwierig, die Mengen gelesen zu haben, die die Leute lesen, die 8 Jahre älter sind oder 5.
Genau.
Ja. Also man muss das dann mal ganz realistisch sehen. 3 Jahre vorher hat man noch mit Big Jim gespielt. So, und Vicky, Es waren ja wirklich Jugendliche oder gerade irgendwie, ich weiß, da war eine bei, die war 13, Annette. Mhm. Also das sind jetzt wirklich Leute, ich weiß, dass ich wirklich noch ein paar Jahre vorher habe ich im Frankfurter Stadtwald irgendwie Dämme gebaut im Bächen. Mhm. Dann ist es 3 Jahre später, steht man dann da. Das geht dann wirklich ungeheuer schnell. Und ich glaube schon, dass die Leute, die ich kannte, haben viel gelesen, aber man kommt natürlich nicht auf diese Mengen. Wenn man das mit 13 anfängt, sich mit sowas zu beschäftigen, hat man mit 14 oder 15 nicht dieses Wissen.
Nee, in der Regel nicht. Nee, das stimmt. Ich meinte mit dem Einfluss auf die Gesellschaft aber auch noch was anderes. Und ich meinte jetzt nicht nur, dass es jetzt, also eine Handvoll von diesen Zentren gibt es ja noch, die zum Teil aus der Zeit kommen. In Lübeck zum Beispiel die Walli, die ist so ein bisschen früher entstanden.
Bochum, der Bahnhof Langendreher ist eine Reaktion auf die, es gab ja eine Fabrikbesetzung, die ist geräumt worden. Und um den Frieden zu wahren, haben dann diese Szene einen leerstehenden Bahnhof bekommen vor Ort.
Ja.
Den gibt es bis heute.
Ja, oder zum Beispiel das Stolberg in Köln, was wir vorhin schon erwähnt haben, gibt es ja auch. Noch, genau.
Das sind heute etablierte Kultureinrichtungen, die ihren festen Förderetat im Haushalt der Stadt haben. Und der ist, klar, ist das eine ordentliche 6-stellige Summe. Und also da ist nichts.
Das ist komplett institutionalisiert. Und das, was ich eigentlich meinte, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Nämlich, weil man eigentlich, wenn man will, ist es so ein bisschen das, was damals ausprobiert wurde. Weil ich lebte da noch nicht, aber es gab in den 70er Jahren Arbeit. Kapitalismus hat man assoziiert mit stumpfer Fabriktätigkeit. So. Und also wenn man zum Beispiel einen Film anschaut von Elio Petri, dummerweise habe ich den Titel jetzt gerade vergessen. Elio Petri kann man immer gucken. Super guter linker Filmemacher, sehr, sehr kritischer Filmemacher aus Italien, immer schlauer gewesen als die Mainstream-Linken damals. Die Arbeiterkasse auf dem Weg ins Paradies, genau. Super Film. Und das assoziierte man in den 70er Jahren mit Kapitalismus. Und dann hat sich ja eben aus Gründen der Ablehnung heraus, hat sich ja eben dieses neue Arbeitsmilieu gebildet, also dieses Alternativmilieu, das Kollektiv, selbstverwaltet, kein Chef mehr. Und wenn man sich heute postmoderne Start-up-Unternehmen anguckt, dann ist das ja 1:1 dasselbe. Der Chef ist halt dein Kumpel, mit dem kannst du kickern und es passiert kollektiv und muss irgendwie auch drauf geachtet werden. Es gibt genau veganes, vegetarisches Essen und so weiter. Also das ist so ein bisschen so eine und auch ganz viel Wert wird gelegt auf individuelle Selbstentfaltung. Also im Prinzip eigentlich, wenn man ganz polemisch wäre, könnte man sagen, die heutige neoliberale Arbeitswelt, wenn man will, hat da sich der Kapitalismus aber ordentlich bedient bei den linken Vordenkern, die eigentlich aus einer Ablehnung dieses stumpfen
Fabrik-Kapitalismus
eben was anderes machen wollen.
Aber da, glaube ich, geht die Traditionslinie geht nicht zurück auf Deutschland Anfang der 80er, sondern
nicht nur.
Aus den USA vor allem.
Ja.
Und da aus dem Digitalbereich. Im Gegensatz zur deutschen Linken, die immer technologiefeindlich war und das bis heute im Kern auch ist, war die amerikanische Linke in den 70er Jahren vollkommen technologieoffen und begeistert. Es gab so Dinge wie den Whole Earth-Katalog, aus dem das Whole Earth Electronic Link vorging, wo so Leute wie Stuart Brand waren. Es gab so Sachen wie den Homebrew Computer Club, wo Apple heraus hervorgegangen wurde, wo Steve Wozniak und Steve Jobs waren. Also da entstand dann so ein Milieu.
Mhm.
Und dieses Milieu, aus dem dann wirklich weltweit erfolgreiche Unternehmen hervorgingen, die zum Teil ein anderes Arbeiten hatten. Apple war, glaube ich, Zeit seiner Existenz immer eher mit einer römischen Galeere zu vergleichen,
mhm.
allem, was ich jemals über Apple gelesen habe. Ja, zumindest unter Steve Jobs. Und da kam das dann irgendwann mal dann mit der Start-up-Kultur dann in den 90ern und Nullerjahren, dass das dann so eine Lockerheit hatte. Aber das hatte, glaube ich, eher seine Wurzeln in den USA als in Deutschland.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass sich irgendein Unternehmen jemals ein Autonomiezentrum als Vorbild genommen hat, sondern dass es dann eher so wie in den USA gearbeitet wurde. Auch mit flachen Hierarchien und all diesen Dingen. Die kamen aus den USA und das kam dann aus den USA, wurde das dann in Deutschland kopiert. Das hat nichts zu tun mit dem, wie das hier war. Man darf ja nicht vergessen, dass, glaube ich, auch in vielen dieser autonomen Zentren, also ich weiß das von einem hier in der Region, eine unvorstellbare Regelwut vorherrscht. Also die ist ja auch erschreckend mit, was man alles nicht darf. Ich war einmal in einem autonomen Zentrum in Köln und habe darüber berichtet, da hing an der Wand irgendwie eine ellenlange Liste mit allen Dingen, die untersagt waren. Das war ja strenger als in jedem Kleingartenverein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich so einen Wahnsinn zum Vorbild nimmt. Also das hat ja nichts mit Freiräumen zu tun, sondern da wurde das Nutzen von Freiräumen, da wurden ja die Freiräume, die man hatte, dazu genutzt, sich noch regelwütiger auszutoben. Also das war ja das, kein Mensch, der bei Sinn ist, kommt auf die Idee, sowas zu kopieren.
Nee.
Und man muss ja auch sagen, es ist natürlich ökonomisch auch vollkommen erfolglos, weil das natürlich am staatlichen Tropf hängt. Ja, das war noch ein paar subventionierte Rebellionen und ja.
Ja, deswegen ist natürlich auch diese, das ist ja heute, und es war auch vor 20 Jahren schon gar nicht mehr zu vergleichen mit dieser Aufbruchsstimmung, die ja 1980, 81 herrschte, wo es ja tatsächlich, ja, also wo es um soziokulturelle Zentren ging, die eben nicht staatlich subventioniert waren, obwohl es ja immer in staatlichen Räumen war, das IOZ in Zürich dann, was sie dann gekriegt haben, das war ja auch am Bahnhof, das ist, war ja auch ein städtisches Gebäude, für das sie dann, weiß ich gar nicht, ob sie Miete zahlen mussten.
Also
das weiß ich mehr, das hat aber auch nicht lange funktioniert dann, nachdem sie dann eben diesen Raum gekriegt haben. Also, ja. Also die Utopie scheitert dann auch recht schnell immer in der Realität, ne? Also das ist so typisch auch für Autonome. Das war damals auch, es gab immer diesen autonomen Pathos, das gibt es vielleicht heute auch immer noch, so dieses, so der Moment der Freiheit ist so der zwischen die Zeitspanne zwischen Wurf des Pflastersteins und Aufprall und wir leben nicht aus den Kämpfen, die wir gewinnen, sondern aus unseren Niederlagen. Oh, das ist wirklich ein fürchterlicher Kitsch. Aber
wenn ich eins aus dieser
Aber das war so ein sympathisches Verlierertum, weil die Anarchisten, die historischen Anarchisten auch, die haben ja auch nie irgendwie im Gegensatz zu den Kommunisten, die mit brutaler Gewalt halt die Macht an sich gerissen haben oder beziehungsweise die mit brutaler Gewalt dann die Macht auch verteidigt haben, wie die Sowjets, wie die Bolschewiki beispielsweise, sind die Anarchisten immer die sympathischen Verlierer gewesen. Also wo waren denn Anarchisten mal erfolgreich? In Spanien? Nee, wurden auch niedergemacht halt von Faschisten.
Ja, ja. Klar, das natürlich, also in der Ukraine und in der Ukraine,
genau, lässt doch machen nur, genau.
In Spanien und in ach, wie heißt das, diese Insel vor Petersburg?
Das war doch Nestor Makhno, glaube ich, ne?
Nein, Makhno war Ukraine, Nestor Makhno war Ukraine.
Ja.
Gab's ja immer noch.
Ich weiß noch, was du meinst. Kronstadt?
Kronstadt, die Ukraine und unter Makhno.
Mhm.
Und Spanien mit Doroti, das waren ja so die drei Musterbeispiele.
Genau.
Kronstadt und die Ukraine wurden von den Kommunisten massakriert. Spanien waren im Prinzip die Kommunisten der Dolch. Und natürlich Franco, die Faschisten oder so.
Ja, genau.
Das waren natürlich dann die beiden Sachen. Also da konnte man sich, man musste sich jetzt nicht große Mühe, also es gab immer der Gegner genug und sie waren in der Regel überlegen. Von dann wüsste ich nicht, dass man damals geglaubt hätte, man könnte gewinnen. Aber man konnte zumindest gucken irgendwo. Also ich habe bis heute eine tief sitzende Aversion gegen alles, was mit Kommunisten zu tun hat und ich komme an keinem Trotzkisten vorbei, ohne ihm ein fröhliches Guten Tag Eispickel zu.
Übrigens, zwei Sachen noch, bevor wir dann nochmal auf was anderes, aber das ist eine gute Überleitung, was ich noch ansprechen will. Und zwar einmal, gut, das hattest du vorhin schon im Vorgespräch gesagt, so diese Besetzung Bochum-Heusener Viertel 1981 hast du nicht mitbekommen, ne? Obwohl das ja Ruhrgebiet Ich weiß auch so, wenn ich mich so mit Leuten aus der Punk-Ecke unterhalte, die auch so Anfang der 80er Punks halt waren im Ruhrpott, da ist nicht viel gelaufen und der Punk im Ruhrgebiet war immer auch anders als jetzt in Hamburg oder in Berlin oder so oder auch in Frankfurt. Da ging es halt nicht um Straßenschlacht und Deutschland verrecke, sondern ging es halt so darum, mein Bruder ist ein Popper und ich will nicht leben im Verbrecherstaat. Das kam dann dem Politpunk von Slime noch am nächsten, aber es gab halt keine Straßenkämpfe in Duisburg oder in Essen oder in Dortmund. Das gab es ja halt nicht. Aber es gab 1981 diese große Besetzung im Bochumer Häusnerviertel, aber da, also kannst du zu, auch wenn du das aktiv vielleicht nicht mitbekommen hast, aber kannst du so retrospektiv noch irgendwas dazu sagen?
Da ist jetzt eine Straße, also die NS7. Die Häuser, die da standen, wurden zum großen Teil abgerissen. Ein paar stehen noch wohl und vergammeln. Ja. Ich glaube, das ist für Bochum wichtig, für etliche Leute, die glaube ich, in der Stadt heute was machen, hatten damit was zu tun. Aber ich bin hier hingezogen, 96, da war das schon lange, lange her. Und was mir so Freunde erzählen oder ein Freund, der damals relativ viel dabei war, der fand es jetzt auch nicht so dolle, sondern irgendwie eher albern. Hm. Und wir sind damals viel durch die Gegend gefahren, also auf Konzerte oder in irgendwelche Clubs. Und nie kam einer von uns auf die Idee, ins Häusnerviertel zu einem Konzert zu fahren. Also wir fuhren ins Bratterhand nach Mörs oder in die Zeche nach Bochum oder von mir aus ins Blue Shell nach Köln oder so. Aber keiner kam auf die Idee, ins Häusnerviertel zu fahren. Das war dann auch irgendwann mal, hatte das auch was Hippiehaftes.
Ja, geht. Mit Hippies sollte man auch. Von denen sollte man sich fernhalten.
Genau. Das waren ungepflegte Leute mit merkwürdigen Frisuren.
Fürchterlichen Musikgeschmack.
Ja, fürchterlichen Musikgeschmack, ja.
Genau. Ich will noch mal was zitieren, weil tatsächlich, ja, das stimmt. Das hätte ich nämlich fast vergessen. Aber es gibt noch ein Buch, und das nennst du hier auch, und zwar im Kontext des Gelöbnis 1980 in Bremen. Am 6. Mai kam es beim Rekrutengelöbnis in Bremen zu schweren Straßenschlachten. Sven Regner hat die Atmosphäre der damaligen Zeit in seinem Bremen-Roman Neue war Süd beschrieben. Das gehört zu diesem Herr-Lehmann-Zyklus. Ich mag die Bücher großteils alle ganz gerne. Und Neue war Süd ist eigentlich das Beste aus der Reihe. Die Verfilmung ist auch nicht schlecht mit Frederik Lau als junger Frankie Lehmann, der vergessen hat zu verweigern. Also das ist durchaus sehenswert. 1980, spätes Jahr 1980 in Bremen. 2010 kam der Fernsehfilm raus, glaube ARD oder ZDF-Produktion. Und das Buch beschreibt tatsächlich ganz gut so diese Zeit der, Bremen. Ja. Da warst du nicht, oder? Naja, warst du wahrscheinlich.
Nee.
Es war ja kurz nach dem 1. Mai 1980. Also.
Ja, ja. Aber wie gesagt, als 15-Jähriger ohne Auto war die Mobilität doch eingeschränkt, irgendwie durch die Gegend zu fahren. Also man muss mal klar machen, also ich war wirklich ich war 15. Und was ich kenne, waren 14, 15, 16. Also das war Mittelstufe. Und ehrlich gesagt, Mittelstufe fährt man jetzt nicht so schnell von Frankfurt nach Bremen.
Nee, gut, das stimmt.
Bisschen, dass man im Nachhinein wusste, dass da was passierte. Aber ich glaube nicht, dass viele in Frankfurt das vorher wussten. Mhm. Also es war eine Welt, es war wirklich die Welt vorm Internet.
Ja, das ist unvorstellbar. Also Wahnsinn.
Also da wurde nichts auf X geteilt oder so. Nee. Da gab es keine TikTok-Videos, die da auf so. Das war ja wirklich,
also ich Blätter gab's.
War die dann noch Blätter, aber die reisten dann auch nicht 500 Kilometer durch die Republik.
Nee, das stimmt.
Also dann das geht mir heute so, dass wenn ich heute Bücher lese, auch über die Zeit, ich Sachen erfahre, die ich einfach nicht damals nicht mitbekommen hatte, weil das einfach in der Tagesschau vielleicht 30 Sekunden waren, im Spiegel ein kleiner Artikel. Und dann war's das, dann hat man es halt nicht mitgekriegt. So detailliert. Ist eine unvorstellbare Bereicherung. Muss man einfach schlicht und ergreifend sagen.
Ja, definitiv. Ja, das stimmt. Also auch mit allen negativen Auswirkungen, die leider mit dazugehören, so, aber genau, das ist tatsächlich eine große Bereicherung, was der Vernetzung sehr geholfen hat. Es gab Anfang der 80er Jahre noch eine Reihe von Filmen, die sind auch heute völlig in Vergessenheit geraten, aber mir macht es immer so Spaß, so ein bisschen im Urschlamm rumzuwühlen. Und daher kriegt man die auch irgendwie, gibt es die auf YouTube oder so, die auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl der damaligen Zeit so widerspiegeln. Also auch aus heutiger Sicht sind die auch so ein bisschen schräg, natürlich logisch, weil das ist einfach 45 Jahre her. Aber es gibt so ein paar Filme, Frankfurt Kaiserstraße zum Beispiel von 1981. Kennst du den?
Ah, den kann ich nicht.
Okay, ist auch nicht so gut. Da gibt es so einen Film Neonstadt von 1982. So, das ist so ein, das war, glaube ich, so ein Abschlussprojekt von irgendwie so jungen Regisseuren bei irgendeiner Filmhochschule. Da ist zum Beispiel Wolfgang Bühlt dabei, der 1977 Punk in London gedreht hatte. Oder diesen Film über die Edwards, wie sie in Wuppertal spielen. Der heißt, glaube ich, Brennende Langeweile. Der ist ja leider ziemlich langweilig, der Film. Der was dazu beigetragen. Und Dominik Graf, der ja bis heute noch ein ziemlich erfolgreicher und wirklich sehr, sehr guter deutscher Regisseur ist, der sehr unkonventionelles deutsches Kino macht. Und der hatte auch eine Episode zu diesem Film Neonstadt beigetragen. Soundtrack Fehlfarben, Paul ist tot. Also es passt halt sehr gut. Auch ein sehr guter Film, der sehr gut diesen Zeitgeist widerspiegelt. Kalt wie Eis von 1981 mit der Hauptrolle Dave Balko, der damals bei Tempo gespielt hat. Das war so eine Westberliner Mod-Punk-Band, die aber der Punk-Szene nicht so richtig ernst genommen wurden, weil sie halt so Mods halt waren. Also ja, da war man sehr dogmatisch.
Also ich fand damals The Jam gut, bis Paul Weller sich als Antisemit und auf die Seite der Hamas gestellt hat oder
ja,
so.
Leider.
Ein großer Jam und Paul Weller Fan, aber mehr Jam als Paul Weller.
The Jam, ich liebe die. Also diese alten Sachen aus den 70ern und 80ern, das ist ganz, ganz großartig. Ja. Eine ganz, ganz großartige Band. Und so. Was aber alle von diesen, für alle diese Filme eint, die ich gerade genannt habe, gibt noch ein paar mehr, Asphaltnacht jetzt und alles, das kennt niemand mehr, diese Filme. Was die aber eint, ist tatsächlich, dass die alle relativ düster sind. Also die Zeit, das sind so Jugendfilme, zum Teil spielen da Leute mit, die sehr bekannt wurden später, wie Richie Müller oder in diesem Kalt wie Eis zum Beispiel ist Blixer Bargeld, hat da eine Nebenrolle oder die hier Neon Babies oder Ideal, also diese Humpe-Schwestern sind da zu sehen, wie sie im Studio halt einen Song gerade aufnehmen. Soundtrack ist halt von Berliner Punk- und New Wave Bands und die sind alle relativ düster, diese Filme, weil sie ein sehr düsteres, also man kann so sagen, Snow-Future-Kino und so. Und ich glaube, die spiegeln das ganz gut wieder, diese Zeit, diese also irgendwie so eine, also das ist ja so das Paradoxe, also es gab wohl diese Aufbruchsstimmung auch, Opernhauskrawalle und so weiter, aber gleichzeitig hatte man auch immer Angst, so irgendwie, also es war trotzdem dieses No-Future-Ding, also das hat Jan Gerber in unserem letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, ganz gut zusammengefasst, also so eine Mischung aus Angst und Aufbruchsstimmung irgendwo. Hast du das auch so empfunden? Ich meine, der Kalte Krieg erlebte da ja auch nochmal so einen späten Höhepunkt, es gab die erste Wirtschaftskrise.
Ich habe tatsächlich...
Neonazis kamen zu der Zeit auch auf, ja, ab den frühen späten 70er.
Neonazis hab ich natürlich mitbekommen, da gab es Auseinandersetzungen in Frankfurt relativ früh.
Ja, Kühn war doch auch viel in Frankfurt, glaube ich, auch unterwegs, ne?
Damals waren, das war Walter Kexel.
Laden
bei mir im Stadtteil, Volk und Kosmos, hieß der. Da gab es mehrmals Auseinandersetzungen mit. Der zweite hieß Schubert. Beide haben, glaube ich, haben das Jahr 81 oder 82 schon nicht mehr überlebt. Mhm. Einer hat sich, glaube ich, ich glaube, beide haben sich selbst umgebracht.
Schubert war, glaube ich, derjenige, der einen Schweizer Grenzbeamten erschossen hat und dann sich glaub, selbst erschossen hat. Und Kexel gehörte mit zu der Ottfried Hepp und Walter Kexel-Gruppe, die hatte Anschläge auf US. Der hat sich umgebracht, als er ins Gefängnis kam, 1985 oder so.
Ja, also das sind da gab es halt immer Auseinandersetzungen mit Neonazis. Die gab es auch tatsächlich im Ruhrgebiet und in Gladbeck. Also das war halt überall so. Ansonsten kann ich hatte nicht das Gefühl, dass eine strahlende Zukunft beginnt, aber ich habe mir tatsächlich weder um Umweltzerstörung noch um den Atomtod größere Sorgen gemacht. Ich kann nicht sagen, dass mir das irgendwie beeinflusst hat. Also das lief sicherlich irgendwo mit. Man hat auch diese Filme dann gesehen, die dann irgendwie
The Day After.
Ich fand auch die Friedensbewegung vor allem sterbenslangweilig. und grauenhaft und dumm. Und die waren natürlich dann im Ruhrgebiet auch ganz stark DKP-dominiert. Lustigerweise in Gladbeck war das Robert Fahle, der dann später für die AfD im Bundestag saß. Und,
interessant.
Und ich glaube, Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt war. Der war in Gladbeck der DKP-Chef in der Zeit.
Ja.
So. Also es scheint ein guter Instinkt gewesen zu sein, ich schon in den 80er Jahren fürchterlich gefunden zu haben.
Ja.
Er redet übrigens genau heute noch genauso wie damals. Hat sich nicht geändert.
Höcke tritt ja mit Friedensschaffen oder Waffenparolen auf. Also es ist ja.
Und also von da an, ich kann nicht sagen, dass das so war. Man muss natürlich sagen, das ist natürlich auch so eine Zeit gewesen. Die erste große Jugendliebe, Abitur, Führerschein, Auto, erste Wohnung. Da passieren natürlich auch viele, viele wirklich absolut fantastische Dinge.
Mhm.
Und ehrlich gesagt habe ich mir da über russische Atomraketen nicht so Gedanken gemacht, sondern ich hatte da mehr Freude an meinem C-Kadett.
Ja, also das ist ja so. Ja, wir haben das ja vor ein paar Jahren auch, als Fridays for Future so eine große Sache war. Das wurde ja medial auch viel zu sehr aufgebauscht. Ja. Und die Mehrheit der Jugendlichen hat aber, und ich glaube auch die Mehrheit derjenigen, die auf diese Fridays for Future Demos gegangen sind, als das so groß war, als da Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, die Mehrheit war nicht davon, hat nicht nachts nicht schlafen können, weil sie Angst hatte vor der Klimahölle. Die sind da hingegangen, weil das ein Event war, weil man damit schwänzen konnte. Und dann gab es auf einmal noch einen Schulterklopfer statt Ärger. Und ich glaube, das war Anfang der 80er auch bei vielen Jugendlichen so, dass denen das eigentlich scheißegal war.
Das war die Generation meines Sohnes. Und er sagte, die Jungs wären da mitgegangen wegen dem Mädchen.
Ja, guck mal, das hat sich doch eigentlich nicht großartig verändert.
Also eigentlich nichts Neues unter der Sonne. Also ja. Man sagte, die Schulfreunde von ihm wären da mitgegangen, wo die Mädchen da waren.
Siehst du, wenn man so ein Frank-Gosen-Buch liest, wie der dann selber schreibt, 1983 oder 81, als sie im Bonner Hofgarten waren, der kommt ja auch aus Bochum, glaube ich, der Gosen.
Ja.
Und wenn der das schreibt, da sind wir auch hingegangen, weil die engagierten Mädchen fanden wir so schön. Deswegen sind wir hingegangen.
Aber ansonsten mein Sohn sagte, das wäre der Grund, warum die Jungs da mitgelaufen werden.
Ja, es ist, finde ich, auch menschlich, allzu menschlich.
Was ich ein bisschen irritierend fand, war, die erste Fridays for Future Demo in Bochum wurde von einem Lehrer angemeldet. Also da ist dann dieses so gelobt von den Lehrern, gelobt von der Bundeskanzlerin. Da wäre ich mir, ehrlich gesagt, 15 Jahre ein bisschen blöd davor gekommen. Aber
ja, gut.
Bitte, jeder so, wie er es mag.
Immerhin war es ja noch so, dass die Friedensbewegung zumindest damals, dass Helmut Schmidt gesagt hat, ja, natürlich NATO-Doppelbeschluss und Helmut Kohl hat das natürlich NATO. Also man war ja tatsächlich noch nicht der Liebling des Staates und der etablierten Politik.
Nee, wobei man da im Nachhinein natürlich sagen muss, dass sowohl Helmut Schmidt als auch Helmut Kohl natürlich vollkommen recht hatten mit dem NATO-Doppelbeschluss.
Ja, genau.
Das, wie bei der Kernenergie, wenn man da demonstriert hat damals, was ich auch einmal gemacht habe gegen Kalka, das war natürlich vollkommener Unsinn, weil das wäre natürlich richtig gewesen, das alles zu bauen und viele Probleme, die wir heute hätten, hätten wir nicht, wenn wir nicht aus der Kernenergie ausgestiegen wären.
Genau, das ist ein gutes Stichwort, weil darauf wollte ich auch noch mit dir, sprechen, weil auch das war Ende der 70er und Anfang der 80er, oder also die ganzen 80er eigentlich, ja, ein Riesenthema und einer der also militante Demonstrationen gab es auch schon Mitte, Ende der 70er Jahre im Zuge diese große Demo in Frankreich, diese eskaliert ist mit einem Toten, schneller Brüter und so. Und dann natürlich Brockdorf, Wackersdorf, Mitte der 80er Jahre. Das war, also Atomkraft war ja ein Riesenstreitthema. Es gab große militante Demonstrationen. Hamburger Kessel zum Beispiel, über den wir vorhin gesprochen haben, Vorgespräch, hatte auch was damit zu tun, weil die Polizei dann eine verbotene Anti-AKW-Demo auflöste. Und da muss man ja sagen, dieser Furor, der drum gemacht wurde, um Atomkraft und so weiter, was natürlich durch Tschernobyl auch natürlich nochmal ordentlich Futter bekommen hat, das ist natürlich interessant, weil das Jahrzehnte später tatsächlich zu einem politischen Erfolg führte, nämlich dem Ausstieg aus der Atomkraft, den wir vor 3 Jahren hatten. Allerdings in Zeiten, wo man sagen muss, das war halt einfach eine wahnsinnig dumme Idee.
Ja.
Genau, und da würdest du, also du hast auch gesagt, du hast auch mal gegen Kalka mal demonstriert.
Ja.
Und also als junger Linker findet man Atomkraft halt doof, ne? Wahrscheinlich.
Ehrlich gesagt habe ich mir auch darüber nicht. Also ich war dagegen, aber auch nicht mit Imbrunst, was damit zu tun hat, dass meine Eltern bei der KWU gearbeitet haben. Also die haben Kernkraftwerke gebaut und ich habe im Alter als Werksschüler in Ferien bei der KWU gearbeitet und dann 4 Wochen später demonstriert.
Ja.
Aber mich hat gar nicht so sehr der Stelle Brüter in Kalka interessiert, als für mich, und ich glaube, dass geht vielen bis heute so, die dann eher radikal links sind, war das einfach eine Möglichkeit, Leute in Opposition zum Staat zu bringen.
Hm.
Also das war meine Motivation bei diesen Demonstrationen. Es gab damals so einen Spruch, ein Schlag mit dem Polizeiknüppel erklärte mehr über diesen Staat als 10 Semester Politikstudium.
Mhm.
Und da ging es gar nicht so sehr um den Anlass, als diese Proteste zu instrumentalisieren, in der Hoffnung, Leute zu radikalisieren. Das war, glaube ich, das Ziel. Also das, ich glaube, da gab es immer, das ist bis heute nicht anders, eine unheimlich große Verlogenheit. Die Proteste, die wir jetzt hatten, diese ganzen anti-israelischen Demonstrationen werden ja auch nicht getragen durch eine unheimliche Sorge, wie es irgendwelchen Palästinensern geht, sondern durch Antisemitismus, Hass auf den Westen und dann nimmt man sich das eben als Möglichkeit, das auszuleben. Also ich glaube, das ist immer so ein Mechanismus, der ganz stark dabei ist. Da gibt es immer noch so eine Metaebene bei, dass es nicht nur um die Sache geht, die nach außen getragen wird, sondern dass es dann einen Hintergrund gibt, wo eben dann durchaus nicht geplant, ne, aber die Leute einfach eine Antisemitismus ausleben, ihren Hass auf den Westen ausleben und dafür einen Anlass suchen.
Ja, da sind mir aber Anti-Atomkraft-Proteste doch immer noch lieber als sowas. Also
das, ja, aber auch da war das natürlich zumindest bei Teilen irgendwie auch sicherlich eine Möglichkeit, einfach den Widerwillen gegen diese Gesellschaft auszudrücken.
Absolut, absolut. Also ich war 2006 mal, ja, vor 20 Jahren auch mal beim Castor, wo mir Atomkraft immer scheißegal war. Ich war als Linksradikaler auch Kunde bei Yellowstrom, weil es aber günstiger war.
Ja, mir war es im Kern auch egal und ich habe mir auch nicht so große Sorgen gemacht, weil letztendlich ich ging dann schon davon aus, dass meine Mama ihre Arbeit ordentlich macht und dann fliegt sie einem halt nicht um die Ohren. Ich meine, das war nicht geboren.
Ja, aber zum Beispiel im Wendland, als ich mal da war im Wendland, da ist es ja wirklich so, das ist halt eine breite Stimmung in der Bevölkerung und ich glaube, das ist bis heute so.
Ja, klar.
Gegen Atomkraft. Und das sind Leute, die meinen das schon ernst. Also wir sind da hingefahren als die in Anführungszeichen Politprofis, die halt Leute halt ja auf unsere Seite schlagen wollen, dann die soziale Emotionen, das ganze dumme Blabla. Aber die meinen das ja ernst. Und das waren ja auch nicht, also wir waren ja als Bewegungslinke und das war bei den Autonomen in den 80ern genauso. Man fährt von Event zu Event und schließt sich jedem größeren Protest an. Auch genau. Stadtbahn West, hast du damals als Frankfurter auch mitbekommen, als das so...
Da habe ich im Ruhrgebiet gelebt und bin da hingefahren. Mich hat es natürlich überhaupt nicht betroffen. Das
genau, ist aber es war halt Eventpolitik, ne?
Genau, es ist Eventpolitik.
Da halt die Leute zu agitieren auf...
Das Zauberwort heißt schon agitieren, dieses erlebnisorientierte Jugendliche. Wir reden über Jugendliche. Und zu den Menschen vor Ort, die da im Protest sind, da habe ich eine lustige Erfahrung. Ich war mit zwei Freunden, waren wir in der Stadtbahn West an einem dieser Tage, wo es große Auseinandersetzungen gab. Und wir sind dann von der Baustelle der Stadtbahn West haben wir versucht, wieder zur S-Bahn zu kommen, Mörfelden, Waldorf, und haben uns halt in diesem riesigen Wald verlaufen. Und trafen dann auf so ein Ehepaar mit Lodenkleidung, die wir dann ganz schüchtern gefragt haben, wo die S-Bahn-Haltestelle ist. Die waren vollkommen begeistert von uns, haben sich bei uns bedankt, dass wir aus dem Ruhrgebiet angefahren kommen. Haben auch noch gefragt, ob die Bullen denn ordentlich auf die Fresse bekommen hätten, wo sie jetzt wirklich nicht aussahen.
Ja.
Und mich hat das total gewundert, dass die diesen Protest, also auch wenn er hart war, wirklich unterstützt haben. Dass ich damals einen Artikel gelesen habe, ich glaube im Spiegel, über die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist die, dass in den 60er Jahren in der Nähe der Stadtbahn West relativ günstige Bauland angeboten wurde. Das heißt, man konnte da günstig bauen mit dem Hinweis, das wird jetzt in den nächsten Jahren mal laut, weil da wird eine Stadtbahn gebaut. Und der beste Weg aus dem Wert dieser Immobilien zu steigern, war die Stadtbahn zu verhindern.
So.
Und ich glaube, das ist das Geheimnis hinter ganz, ganz vielen dieser Proteste. Also die Proteste gegen Autobahnen werden von den Leuten getragen, die Sorgen dagegen haben, dass sie ihre Immobilien am Wert verlieren, wenn man auf die Autobahn guckt oder die Autobahn hört. Das Gleiche ist, es sind aber auch das gleiche Schema, das es gibt bei Protesten gegen Flüchtlingsheime und gegen, also Immobilienwert ist, glaube ich, zum Erklären des Erfolgs gerade grüner Proteste in den letzten 50 Jahren ein ganz wesentlicher Schlüssel. Es hat ganz viel mit Immobilienwerten zu tun, dass die Leute einfach Sorge haben, dass ihre Immobilien an Wert verlieren, wenn in der Nähe eine Pipeline gebaut wird, eine Autobahn, ein Flughafen, ein Flüchtlingsheim und natürlich fällt das dann irgendwann mal zurück. Windräder sind auch ein Wertekiller bei Immobilien. Also der Immobilienwert ist ein großer Schlüssel, um die Protestbewegung der letzten Jahrzehnte zu verstehen.
Dann machen wir mal einen Zusammenhang zwischen...
Nein, das erklärt wirklich ganz fürchterlich viel. Also einfach auch durch die Stigmatisierung von so Dingen wie Autobahnen, also in den 50er Jahren wurden zum Teil auch Immobilien beworben mit Blick auf die Autobahn, weil das alles bewerten galt. Durch die Verteufelung, also all diese Dinge, inklusive einer Pipeline oder so, ne? Das ist einfach ein Wertverlust und den wollen die Leute nicht.
Ja, man kann ja auch mal, also mal ganz ehrlich, das mal so betrachten, dass halt, also grün sein muss man sich ja leisten oder grün wählen muss man sich leisten können. Und die, das Kernklientel, Wählerklientel der Grünen ist ja eben nicht der, nicht das Proletariat, was halt irgendwo in irgendwelchen Plattenbaustadtteilen wohnt, sondern das wohnt halt bei dir in Bochum in Ehrenfeld und bei mir in Leipzig-Plackwitz und in Berlin-Prenzlauer Berg und in Frankfurt, keine Ahnung, wahrscheinlich, was weiß ich, Bornheim oder so, oder Westend.
Ne? Und in Berlin gibt es dann auf einmal Umweltproteste gegen den Bau von einem Flüchtlingsheim, einem gewissen Stadtteil, weil da mehrere Bäume. Also das ist dann halt der Weg dazu. Aber natürlich ist es auch ein Verlust des Werts der Eigentumswohnung.
Sicher, klar.
Das ist ein Schlüssel, um ganz vieles zu erklären.
Ja.
Alles, aber es ist ein interessanter Aspekt, glaube ich, ist wirklich grüner Protest und Immobilienwerte.
Ja, ist auch dahingehend interessant, weil ja tatsächlich Grün als moderne Partei, die 1980 sich gegründet haben, sind ja aus der der Motor der Grünen waren ja diese außerparlamentarischen großen Proteste gegen Atomkraft, gegen den NATO-Doppelbeschluss und so weiter. Ja. Und das ist ja so typisch für dieses Klientel. So, also das sind so Bewegungsprofis, Politprofis, die dann halt eben dann den Grünen dann eben später ihr außerparlamentarischen Protest nochmal professionalisiert haben. Heute ist es halt eine total etablierte, spießbürgerliche
Partei. Die eben auch wissen, wie man die Leute anspricht. Also ich habe mal eine Geschichte gemacht über den Bau einer großen Stromleitung, die ja mittlerweile unterirdisch gebaut werden müssen. Damals sollten die noch unterirdisch gebaut werden. Dann war ich in so einem Hof auf Westfalen, in Westfalen, der hatte einen Eingang, wo ein Vierspänner durchging. Die Frau fuhr einen Porsche Cayenne, der stand davor. Und als ich dann sagte, wo denn das Problem wäre, sie wollte ja sicherlich auch, dass erneuerbare Energien. Und dann sagte sie mir, aber muss es denn immer mehr sein? Können wir denn nicht alle bescheidener leben? Und da kam die Tochter gerade vom Reitunterricht rein. Das wäre krass. Also, so, natürlich ist ja das scheißegal, was irgendwie gebaut wird. Nur dieses wunderbare, große, zum Wohnhaus umgebaute Gehöft verliert an Wert, wenn ich 500 Meter entfernten Presse habe.
Ja.
Und wenn ich 500 Meter entfernt in den Wald gucke, der einen Kilometer entfernt ist, ist es schön. Und wenn ich dann eine Stromtrasse habe, dann verliere ich sechsstellig.
Ja. Tja. Aber ich finde so, nochmal, um auf das Thema Atomkraft zu sprechen zu kommen. Also wie gesagt, man kann ja sagen, wenn man sich nochmal überlegt, was jahrzehntelang für ein Furore da gemacht wurde, 70er, 80er Jahre Atomkraftwerke, 90er und 0er Jahre vor allem der Castortransport nach Gorleben und dann 2011 Fukushima, wo es ja nochmal so eine Renaissance der Anti-AKW-Bewegung gab und Merkel dann ja verkündet hat, so jetzt schalten wir die Dinger ab. Und das ist dann 11 Jahre später auch passiert, 2022. Aber das tatsächlich in einer völlig veränderten gesellschaftlichen Realität. Und da muss man ja auch sagen, also dieses, das ist ja fast schon Neusprech und Doppeldenk. Also, dass man in einer Zeit, in der es einen Krieg gibt in Europa, was halt für eine Energieknappheit sorgt, dass man dann auf die Idee kommt, ich schalte jetzt trotzdem die Atomkraftwerke ab, weil das haben wir vor 11 Jahren mal beschlossen, nach jahrzehntelangen Protesten. Und dann machen wir das und dann werden aber gleichzeitig Kohlekraftwerke wieder hochgefahren. Und das wird aber dann irgendwie begründet, also das ist ja eigentlich, also das ist ja jedem normalen Menschen, vernünftigen Menschen ist das ja klar, dass diese Leute, dass das gerade Grüne, wie Habeck und Co. und hier Katrin Göring-Eckardt, dass das irgendwie sich das irgendwie zurechtspinnen, um das irgendwie, also das ist ja jedem klar, dass das absoluter Schwachsinn ist. Und ja, da sieht man tatsächlich auch mal, was passiert denn dann eigentlich?
Das ist
Realität mit so einer Forderung.
Das ist wirklich so eine deutsche Nummer. Die Demokraten in den USA und Labour
alle pro Atomkraft.
Sind für Fernkraft oder für Atomkraft. Was ja früher kein Thema war vor 30 Jahren, war der Klimawandel. Kernenergie ist CO2-neutral. Es gab keinen vernünftigen Grund, das abzuschalten. Es ist kein Land außerhalb Deutschlands glaubt daran, dass man ohne Grundlast auskommen kann. Also die skandinavischen Länder, die aus Kohle und Gas ausgestiegen sind oder aussteigen haben, als Grundlast Wasser. Das haben wir in Deutschland nicht besonders viel. Das ist einfach, das liegt an der Lage, wie dieses Land halt aussieht. Das ist halt Und zum Teil haben die halt eben beides, Wasser und Kernkraft. Die Idee komplett auf beides zu verzichten, also jede Grundlast Wenn ich das beides nicht habe, dann muss die Grundlast Kohle und Gas liefern. Und das ist beides wegen des Klimawandels keine besonders gute Idee. Und der spielte vor 50 Jahren keine große Rolle. Und auch vor 40 nicht. Vor 20 noch nicht mal. Also das ist wirklich so ein Thema, das, wo man das wusste. Also ich habe zum ersten Mal vom Klimawandel tatsächlich Mitte der 80er gehört. Ein Freund von mir hatte Geografie-Leistungskurs und da wurde das schon erklärt, genauso wie das heute erklärt wird. Also fürchterlich neu ist das alles nicht.
Mhm.
Und da, aber dann auf die Idee, dass keine Energie durch Gas zu ersetzen, Kohle, das ist halt eben auch schon sehr dumm.
Ja, was glaubst du denn, warum denn dieser deutsche Furor, warum kann man nicht, also ich meine, die Grünen hatten ja auch kein Problem, ihren Pazifismus über Bord zu werfen. Aber das Atomding, auf gar keinen Fall.
Ja. Lass uns das weitermachen. Ich muss um 3 Uhr, habe ich ein Interview. Da muss ich mit dem Auto hinfahren.
Ach so.
Damit gerechnet, dass das so lange dauert.
Kein Problem.
Okay. Mal,
und dann machen wir einfach irgendwann weiter. Ich bedanke mich bei dir.
Okay,
zeitweise.
Ich danke mich auch.
Genau, okay.
Ciao.
Ciao.